Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie. Zahlen lügen halt nicht. Es ist rein aus steuerlicher Sicht und auch aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich der größte Quatsch, um das ganz offen zu sagen.
Und da geht es heute mal um das große Thema Eigenheim oder Miete.
Ja, uns wird in Deutschland immer eingetrichtert, dass Eigenheim wäre das Allerwichtigste. Das, was jeder erreichen sollte im Leben, ich sage rein wirtschaftlich betrachtet und Zahlen lügen halt nicht, ist rein aus steuerlicher Sicht und auch aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich der größte Quatsch, um das ganz offen zu sagen.
Okay.
Warum? Hintergrund, man muss sich mal überlegen, also ich rede jetzt hier von unserer Region. Ich glaube, bei uns in der Region, wenn ich, ja, muss ein bisschen aufpassen, ich sage immer Dixi-Klo mit Fenster, also Reihe Eckhaus, 125 Quadratmeter, 8 Quadratmeter Nutzfläche und einen Stellplatz, kostet bei uns hier in der Region derzeit bestimmt um die 800.000 Euro. Da muss ich meine 10% Nebenkosten drauf tun. Jetzt haben wir gute Bonität, er bringt vielleicht ein Eigenkapital mit 250.000 Euro geerbt oder angespart oder wie auch immer noch mit rein. Wir reden nachher über Finanzierungssumme 630.000 Euro. Er hat eine gute Bonität, kriegt vielleicht das Darlehen zu 4% aktuell, 4,5%, also je nachdem. Kann sich jeder mal die monatliche Rate ausrechnen. Tilgung sollte auch noch da sein, weil die Bank möchte auch Geld wieder zurückhaben. Mhm. Dann sind wir bei 5%, dann reden wir hier im Prinzip im Monat von einer Belastung von rund 2.600, 2.700 Euro. Jetzt sage ich, wenn ich eine vernünftige Wohnung habe, gibt es Wohnungen, da zahle ich 1.600, 1.700 Euro Miete, nehme die Differenz zu der Finanzierung und nehme eine vermietete Immobilie, also sprich kleine Wohnungen, die ich erwerbe, haben einen Eigenkapitaleinsatz zwischen 20.000 und 30.000 Euro vielleicht, manchmal geht es auch mit ein bisschen weniger, vermiete die, habe wesentlich höhere steuerliche Vorteile, weil bei meinem Eigenheim habe ich überhaupt keinen steuerlichen Vorteil. Mhm. Und natürlich entwickelt auch das Eigenheim sich in der Wertentwicklung und geht nach oben, dank der Inflation, aber auch meine vermietete Immobilie. Habe ich natürlich steuerlich ganz, ganz andere Möglichkeiten und sehe, was übrig bleibt. Mhm. Wenn ich das Spiel halt 4, 5, 6, 7 Mal mache und irgendwann mal 7, 8 Immobilien besitze, die ich vermiete, dann macht sich das natürlich auch in der Steuer entsprechend bemerkbar und in der Wertentwicklung. Mhm. Kann sich jeder mal ausrechnen, bei einem aufgenommenen Darlehen mit 600.000 Euro, ja, was ich da zurückbezahle, da reden wir über 1 Million bis 1,1 Millionen, was ich zurückbezahle für die Hütte, ob jetzt irgendwann Unterhaltskosten dazukommen, ja, ein neues Dach, neue Heizanlage etc. oder ob ich eben das Geld nehme und mir dadurch Immobilien erwerbe und dann nochmal meinen Vermögenswerte zusammenrechne. Mhm. Ja, also von dem her, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, ich eck da oft an, ich sage Eigenheim, um es ganz krass zu sagen, ist eigentlich auch ein Konsumgut. Mhm. Ja, solange ich nicht ein Gewerbe drin sitzen habe oder dass ich in irgendeiner Art und Weise auch noch vielleicht prozentual einen gewissen steuerlichen Vorteil raus generieren kann, ist es nichts anderes wie ein Konsumgut und naja, was man nicht zweimal leisten kann, kaufe ich mir nicht einmal.
Ja.
Ja, ich sage Eigenheim, wenn ich das unbedingt brauche, dann soll ich es eigentlich Cash bezahlen und nicht finanzieren. Mhm. Um das ganz offen zu sagen.
Das heißt, verstehe ich das richtig, kaufen zwar ja, aber eher Richtung Wohnung statt Richtung Haus. Ist das jetzt so der Gedanke dahinter oder?
Wie, ja,
also kaufen, eine Wohnung quasi eher kaufen statt einem Haus.
Ja, aber nicht zum selber bewohnen, sondern lieber Miete bezahlen und die Wohnungen vermieten. Ja, weil dann habe ich eine Abschreibung drauf, je nachdem, ob ich eine denkmalgeschützte Immobilie kaufe, die halt auf 12 Jahre abschreibe. Natürlich immer aufpassen, Grund und Boden darf ich nicht abschreiben, ja, weil Grund und Boden, der bleibt halt. Ob ich ein Sanierungsobjekt eben kaufe, wo ich vielleicht sogar gewisse Zuschüsse auch bekomme. Es gibt ja die KfW-Zuschüsse oder KfW-Fördermittel auch. Oder ob ich ein Bestandsobjekt kaufe, ja, wo ich dann einfach die Abschreibung drin habe.
Okay.
Macht natürlich in dem Moment Sinn, wenn ich auch eine Steuer bezahle. Ja, wenn ich nichts versteuert, dann macht das nicht ganz so viel Sinn. Und von dem her, bei einem Eigenheim, das ich möglichst selber mit der Familie bewohne, wenn ich mal überlege, wie lange ich da abbezahle, also die durchschnittliche Finanzierung laufen zwischen 28 und 33 Jahre, ja, bis so Hütte abbezahlt ist in der Pampa. Die Kinder sind groß, sind ausgezogen. Ich stehe da mit 200, 250 Quadratmeter. Ja. Wenn ich natürlich ein Reihe-Eckhaus habe, dann stehe ich mit 125 Quadratmeter da. Aber die Kinder sind dann ausgezogen. Und ja, eigentlich ist für viele jeden Monat ein Kampf, die Rate zusammen zum Kriegen von einem gescheiten Urlaub, einem gescheiten Auto, reden wir mal gar nicht. Ja, wenn man da mal so in die Vergangenheit reingeht. Ich kenne einige, früher so klassisch die Vorstadtvilla von dem Professor, ja, da war ein Kindermädchen da, man hat also hier im Schwäbischen der Daimler gefahren, ja, neu, mal der Haushälterin, naja, heute kenne ich so manchen Professor, der finanziert irgendwie das Reihe Eckhaus ab und seine Frau geht auch noch halbtags zum Arbeiten, vielleicht auch zur Selbstverwirklichung, was ja auch völlig in Ordnung ist, ja. Aber wir reden nicht von Kindermädchen, wir reden nicht von Haushälterin und wir reden auch nicht von einem vernünftigen Urlaub 2-3 Mal im Jahr, sondern wir reden irgendwo von einem finanzierten Gebrauchtfahrzeug. Also da hat sich schon einiges gewandelt.
Mhm. Sagen wir mal, wir gehen von der Zielgruppe aus, so 30, Mitte 30, die kommen jetzt zu dir oder zu euch.
Ja.
Was für Kriterien sollte man jetzt da erfüllen, um in die Richtung mal zu denken, eine Wohnung kaufen, um die eben zu vermieten, wenn wir jetzt von dem Fall ausgehen?
Also es ist ja inzwischen so im Umlauf das sogenannte Betongold. Ja, also damit meinen wir die Immobilie. Das ist ein Sachwert, mal ganz wichtig. Ja, und gerade so fertig mit dem Studium, Berufseinstieg, man macht sich so Gedanken, Mensch, was mache ich jetzt mit Geld? Während dem Studium war es oftmals knapp. Ja, die Eltern sind auch froh, der Junge oder die Tochter liegt nicht mehr ganz so auf der Tasche. Na, jetzt sollte man an den Vermögensaufbau denken. Ja klar, oftmals noch nicht verheiratet, die Melkkuh Nummer 1 in Deutschland, Steuerklasse 1, ja, bezahlen auf einmal ganz ordentlich Steuer, weil sie halt auch entsprechend gutes Einstiegsgehalt haben. Da kann man sich dann schon mal überlegen, wenn man mal so 15.000, 20.000 Euro auf der Seite hat, ja, beschäftige ich mich mal mit der ersten Immobilie zum Erwerb. Ja. Wenn man das so alle 5-6 Jahre wiederholt, da wird es dann schon ein ganz lustiges Spiel, ja, dass man einfach sagt, okay, statt dass ich ein Papier werde oder mein Geld einfach bloß auf der Bank liegen lasse, nehmen wir das und erwerben damit mal die erste Immobilie. Immobilie ist natürlich auch ein bisschen immer mehr Zeitaufwand, aber das ist immer, ja, wenn ich mehr haben will, dann muss ich auch mehr tun, ja, aber man kann steuern, vernünftig steuern und in Vermögenswerte wandeln. Man muss nur wissen, wie. Und man braucht den Zugang dazu. Ja. Und dann sind natürlich auch die Off-Markets-Immobilien wesentlich lukrativer, wie wenn ich beim, naja, nichts gegen die Branche, aber beim normalen Immobilienmakler kaufe.
Mhm. Ja. Wobei selbst die Preise für Wohnungen auch schon richtig jetzt durch die Decke schießen in letzter Zeit, oder?
Das kommt darauf an, in welche Regionen. Naja, derzeit ist, glaube ich, die wirtschaftliche Lage, wobei wir sind ja auch Weltmeister im Jammern, im Pessimismus, ja, wir Deutsche. Darf man einfach auch mal sagen, noch haben wir, glaube ich, fast alle ein Dach über dem Kopf, haben genügend zum Essen, haben sogar den Luxus, dass wir zwischen Warm- und Kaltwasser wählen können. Das können ganz viele in der Welt nicht. Aber klar, Immobilien, ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren haben Leute gesagt, Berlin ist so teuer. Vor 20 Jahren haben sie gesagt, der Quadratmeter ist so teuer. Vor 10 Jahren haben sie gesagt, das ist so teuer. Naja, was sagen sie in den nächsten 10 Jahren? Ja, also klar, Uns fehlen Hunderttausende von Wohnungen in Deutschland und naja, verknapptes Angebot, erhöhte Preise. Ja, und ich kann daran partizipieren, wenn ich weiß, wie. Und da ist der monatliche Aufwand gar nicht so groß, wie viele oftmals denken, boah, was brauche ich denn monatlich, um mir eine Immobilie leisten zu können, die ich dann auch noch vermiete. Mhm. Ja, also von dem her, was braucht so jemand? Er muss einmal ein bisschen offen sein vom Denken her und eben sich von seinem Sparbuch bei der Bank lösen. Das sagt aber schon der Name, das ist ein Buch, das können wir sparen. Ja. Und muss einfach mal ein bisschen weiterdenken über den Tellerrand hinaus, eben kein Schubladendenken, ja, und muss offen sein für neue Dinge. Sollte aber natürlich die makro- und mikroökonomische Lage auch der Immobilie, wo sie ist, sollte natürlich passend sein. Und nicht irgendwo wieder in der Pampa, wo keine Nachfrage ist. Ja. Und ich bin ein großer Freund von kleinen Immobilien, also von kleinen Wohnungen, zweieinhalb Zimmer. Die lassen sich wesentlich leichter vermieten, wie so eine große Wohnung mit 100, 150 Quadratmeter. Ja. Kann auch überlegen, ob ich vielleicht aus einer großen Wohnung eine WG mache, aber das ist, weil es natürlich prozentual auch wesentlich interessanter ist, von den Mieterträgen her. Aber da muss natürlich auch das Hausgefüge passend sein. Ja? Wenn ich in so einem 6-Familienhaus oder 8-Familienhaus lauter Rentner habe und ich mache in die oberste Wohnung, die unter 20 Quadratmeter hat, Studenten-WG, ich glaube, da werde ich relativ viele Anrufe bekommen bezüglich Ruhestörungen, ja. Party etc. Ja, mhm. Also ob das denn so sinnvoll ist, lasse ich dahingestellt.
Aber im Endeffekt sollte dann die Mieteinnahme schon den Kredit quasi so gut
die Mieteinnahme, die Abschreibung, ja, und dass jeder Vorsorge betreiben muss. Ich glaube, da sind wir uns, also fürs Alter später, ja, denn, weil er ja auch einen gehabten Lebensstandard haben möchte, gerade die heutige Junge, ganz heftig, wenn die ihre Rentenbescheide mal anschauen, was sie später erwartet. Und das Ganze ist ja nicht inflationsbereinigt. Ja. Dann kommt eins dazu, das ist ein ganz schwieriger Satz. Die Inflation frisst meinen Zins. Ja. Die Notenbanken drucken Geld ohne Ende. Die Inflation wird weiter steigen, ist meine Einschätzung. Ja. Und das frisst meinen Zins und mein Sachwert, meine Immobilie nimmt zu im Wert. Und dann kann man schon überlegen, ob ich nicht mit 200-300 € im Monat vielleicht irgendwann einfach mir Gedanken mache, damit eine Immobilie zu erwerben. Mhm. Ja. Und auch da, wir haben permanent im Bestand zwischen 1400 und 1500 sogenannte Off-Market-Immobilien. Also sprich, wir haben jegliches Couleur, ob ein Sanierungsobjekt, ob ein Denkmalschutzobjekt, ob ein normales Bestandsobjekt. Ja, haben wir breite, große Auswahl. Jetzt hier unten im Schwäbischen ist, ja, der Schwabe sagt immer, ich hätte gerne eine Immobilie, wo ich draufschauen kann, wie man so schön sagt, ja, dass man die Immobilie vor der Haustüre hat. Ich sage, das ist völliger Bullshit. Genauso auch, wenn wir mal eine Immobilie besichtigen, ja, die gefällt mir aber nicht. Dann sage ich, pass auf, nicht, du musst da einsehen, wie eine Immobilie aussieht und wo die Immobilie ist. Ist mir erstmal völlig egal. Mhm. Die muss nicht schön aussehen für dich zum Erwerb. Du sollst auch nicht da einziehen. Die muss ich auf dem Papier rechnen. Ganz einfach. Das ist der knallharte Faktor. Immobilie muss ich auf dem Papier rechnen. Und das ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache. Wie liegt die Steuerlast? Was kann ich monatlich aufwenden? Etc. Mhm. Ja.
Da hilft sie dann auch bei dem ganzen Prozess, oder?
Selbstverständlich.
Mhm. Ja. Schon ein guter Punkt, doch. Also, ja, also nochmal das so von der Seite zu beleuchten, jetzt eben Miete in dem Sinne.
Ja, und dann sage ich, dann lebe ich lieber in Miete und bezahle halt monatlich meine Miete. Klar, da habe ich auch keinen steuerlichen Vorteil, aber ich habe dann relativ viel Geld übrig, um vielleicht ein oder zwei Immobilien mal mit zu starten, um mir da gewisse steuerliche Vorteile zu generieren. Mhm.
Ich meine mich zu erinnern, dass du ja auch erzählt hast schon in den letzten Folgen, dass du so gestartet hast, auch Immobilien zu kaufen für die Vermietung dann.
Ja.
Da kam wahrscheinlich früher auch erstmal Shitstorm auf dich zu, oder? Oder wie kannst du bloß?
Ganz so viel kam eigentlich gar nicht, sondern ich hatte, so viel Shitstorm kam nicht, sondern man tauscht sich ja mit den damaligen Bekannten aus und ich weiß noch, die ersten 2, 3, 4 Monate, die waren nicht ganz so lustig, weil Naja, ich habe mir zu ganz anderen Zeiten finanziert. Wir reden über 12, 12,5%. Ich habe mir jeden Monat erst mal 2 Jahre am Anfang, am Start, Gedanken gemacht, wie kriegst du die monatliche Rate ran. Ja? So, und das war nicht ganz so leicht. Da war dann immer wieder, ja, musst du deine Ausgaben verringern. Und ich habe gesagt, das ist genau wieder Mangeldenken, negatives Denken. Ja? Ich habe mir eher Gedanken gemacht, wie erhöhe ich meine Einnahmen. Ja? Das war eher das Thema.
Das heißt, da war nur kein Mieter drin ganz am Anfang, oder?
Doch, wir
Oder
hatten
was war
relativ
das?
schnell Mieter, aber ein bisschen leben wollte ich ja selber doch auch noch. Ja, hast du halt wieder am Riemen gerissen. Aber trotzdem, es war schon eine Belastung am Anfang, finde ich. Ne?
Ja. Und braucht ja
Ja.
auch wieder ein Stückchen Mut, einfach das überhaupt
Ganz klar,
zu machen.
ganz
Ja.
klar. Ich habe gesagt, im schlimmsten Fall verkaufst du halt wieder eine. Ja,
Ja,
also,
stimmt.
so schlimm ist es nicht. Klar, man muss da gewisse Fristen berücksichtigen auch, weil sonst wiederum die Steuervorteile zurückzubezahlen habe. Ja, das ist klar, aber ja, Gott froh, dass wir es gemacht haben. Ja.
Du hast vorher noch von dem Thema Off-Market-Immobilien gesprochen. Da
Ja.
können wir vielleicht nochmal drauf eingehen, das den Leuten zu erklären.
Ja, gut. Wir kennen alle den Berufsstand der Immobilienmakler. Gibt es auch sehr, sehr gute, keine Frage. Auch wir arbeiten mit 3, 4 in Deutschland zusammen. Aber Off-Market-Immobilien, ganz einfach, die gehen nicht über einen Immobilienmakler, sondern das sind oftmals große Bauträgergesellschaften, die wohl nichts anderes machen, wie solche Großobjekte mit 170, 200, 300 Wohnungen, Mikro-Apartments zum Beispiel, ein großer Produktanbieter von uns, nenne ich jetzt einfach mal, ja, die sind voll spezialisiert auf Mikro-Apartments für Studenten. Das wird sicherlich kein normaler Immobilienmakler kriegen, dass er jetzt hier eine Wohnung vertreibt, sondern wir arbeiten da direkt mit dem Bauträger zusammen. Und auch bei Bauträgerei ist ein hochschwieriges Geschäft. Man sollte genau schauen, mit wem man da zusammenarbeitet. Ja. Ist schon einige Jahre her, aber man muss immer lachen, es gibt ja so viel zu beachten. Ein Bauträger, der dann eine Fertigstellungsgarantie ausspricht. Das ist der Bauträger GmbH und der Garantiegeber ist die drunter gehängte GmbH. Naja, wenn der Bauträger bankrott geht, was bringt er denn meine Fertigstellungsgarantie von der GmbH, die drunter hängt? Gar nichts. Die ist so viel wert wie das Klopapier. Nämlich gar nichts. Ja? Und da sollte man schon sehr genau aufpassen, mit wem man zusammenarbeitet. Firma vor über 50 Jahre, der alles aus Eigenmitteln macht, mit einer hinterlegten Bankbürgschaft. Da kann ich mir dann schon mal Gedanken machen, wie solvent ist so ein Unternehmen. Ja? Also es gab genügend Bauträger, die wirklich, sagen wir so, die Schachtelbauweise, man hat seine Objekte angefangen. Im Bauträgerbereich gibt es gewisse 7 Zahlungsschritte, ja, bei Aushub der Grube, bei Fertigstellung Rohbau etc. Ja, und da haben die drauf gesetzt, naja, wir verkaufen das eine, haben zeitgleich das andere angefangen und wenn die Kohle geflossen ist, haben wir das genommen, um das nächste Objekt zu machen. Ja, und da hat es auch so den einen oder anderen verrissen, wie man so schön sagt. Ja. Und dann ist das ganze Ding stecken geblieben. Wir hatten hier jemanden in der Region, ja, den hat es so richtig vor einigen Jahren verrissen. Aber man muss da schon sehr genau aufpassen, mit wem man arbeitet. Ja, und wir haben da so unsere 5, 6 Produktpartner, mit denen wir hier zusammenarbeiten, wo wir halt auch zur Vergangenheit heraus wissen, es funktioniert, es läuft. Wie wird nachher so eine Immobilie gehandelt? Ich bin zum Beispiel ein riesiger Freund von Mietpool. Das kennen die wenigsten. Ja, jeder glaubt immer, naja, was meint ihr, wenn meine Wohnung einmal leer steht? Gerade bei den Mikro-Apartments werden ja oft von Studenten bezogen. Ja, der Student fängt ganz hochmotiviert an, Technikstudium, nach 2 Semestern fällt ihm auf einmal auf, er hat überhaupt keinen Bock darauf, er sattelt um auf Philosophie oder sonst irgendwas und verlässt wieder das Mikroapartment. Jetzt steht es leer, ich muss einen neuen Mieter suchen. Und da sind wir ein großer Freund, in dem Bereich mit Mietpool zu arbeiten. Mietpool bedeutet, vereinfacht gesagt, ich habe 100 Wohnungen, es gibt 100 Eigentümer, jedem gehört eins. So, jetzt sind bloß 95 vermietet, dann geht aus den 95 Wohnungen die Miete in einen, Anführungszeichen, großen Topf und wird aber an alle 100 Eigentümer verteilt. Ja, Solidaritätsprinzip. Habe ich eine vernünftige Verwaltung? Auch da muss man schauen, was kostet so eine Verwaltung? Wobei ich natürlich die Kosten auch steuerlich geltend machen kann. Ja, das sind Ausgaben im Zusammenhang mit der Wohnung oder mit dem vermieteten Objekt. Die kümmern sich darum. Habe ich eine Erstvermietungsgarantie? Habe ich wir haben einen Produktpartner, der hat eine sogenannte 10-jährige Mietgarantiezeit. Also da hat auch der Eigentümer, der Erwerber dieser Immobilie zur Kapitalanlage, hat er mal die Sicherheit, die nächsten 10 Jahre ist das Ding vermietet. Ja. Oftmals sind ja solche Immobilien, werden schon bevor sie fertiggestellt sind, verkauft. So, habe ich eine Fertigstellungsgarantie drin. Ist ja toll, wenn ich jetzt bei irgendeinem Bauträger was kaufe. Ja. Ich habe aber keine Fertigstellungsgarantie. Jetzt fängt er vielleicht erst in 3 Jahren mit Bauen an. Aber die Bank möchte das Darlehen natürlich ab einem gewissen Fixzeitpunkt zurück. Ja. Wie ist mit der bereitstellungsfreien Zeit bei der Bank von dem Darlehen? Das sind lauter solche Punkte. Damit beschäftigt sich der Verbraucher nicht. Ja. Wenn ich beim normalen Immobilienmakler kaufe, klar, da habe ich eine hohe Provision drauf. Da gehe ich auf Bank, sage, hier ist das Objekt, ich brauche dafür das Darlehen und fertig. Ja, bei solchen Off-Market-Immobilien, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, aber die nehmen wir eben ab und wissen auch genau, mit welchen Produktpartnern arbeiten wir.